Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frankfurter Kranzes zusammen mit Eva. Hallo. Ja, hier sind wir wieder. Wir hatten eine längere Pause und sind jetzt aber wieder da. Und ja, was gibt's Neues, Eva?
Ja, lange Pause, viel zu tun. Wie sagst du immer so schön, das Real Life war uns im Weg, aber jetzt haben wir uns die Zeit genommen und können nochmal schnacken. Ist ja auch ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Also nicht nur bei uns, sondern auch bei Königs und unterwegs. Der neue James Bond ist rausgekommen. Die Königin hatte einige, also ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber da gab es ja auch einige Turbulenzen, so könnte man das ausdrücken. Und ja, überhaupt war viel los. Wenn wir jetzt loslegen, was war denn so dein Juwel, ob das jetzt von diesem Monat war oder aus den letzten 6 Monaten, wenn du sagst, dass wir im Sommer das letzte Mal aufgenommen haben. Was war so dein Juwel?
Juwel und Juwel. Also es gab natürlich, glaube ich, wichtigere Ereignisse, aber was jetzt ganz spannend war heute ist, dass Prinzessin Amalia, die Kronprinzessin von den Niederlanden, 18 geworden ist. Das heißt, die ist jetzt volljährig und quasi, ja, erwachsene Kronprinzessin, also kann jetzt gefordert werden. Und es hat mich ein bisschen erschreckt, weil 18, also ich erinnere mich auch noch, wie die auf die Welt gekommen ist. Das war so, oh mein Gott, das kann nicht sein. Ja, und wir haben ein paar schöne Bilder bekommen. Also das war wirklich ganz nett. Und ich meine, die sieht halt aus wie ihr Vater, das ist unglaublich.
Aber echt, aber eigentlich alle, oder? Wie viele haben die jetzt? 2 oder 3?
Drei Töchter, ne? Alle mit A.
alle mit A, alle knallblond, ne?
Ja,
also das
ja,
ist
genau.
Wirklich so die beiden und die Eltern und die Töchter. Das ist so, also da kannst du es auch nicht verneinen, ne? Wie die, wo die herkommen.
Ja. Naja, also sie ist jetzt 18 geworden und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Meilenstein. Und ich habe mich noch dran erinnert, es sind jetzt Bilder veröffentlicht worden. Da trägt sie so ein rotes Kleid einmal und so ein, ja, so ein braun-schwarz-weiß changierendes Kleid. Und da habe ich mich dran erinnert, wie das damals mit Kronprinzessin Victoria war, weil die hat ja royales blaues Kleid getragen, also wirklich so königsblau.
Ja.
Mhm. Und dann dachte ich, na gut, das macht dann hier Amalia schon mal anders. Die ist halt in rot beziehungsweise schwarz da aufgetaucht. Nicht ganz so symbolträchtig. Naja, also sie ist 18 geworden und was vielleicht auch noch ganz spannend ist in dem Zuge, das hatte ich nämlich in einem Zug gelesen, dass in Japan eben die Prinzessin oder eigentliche Kronprinzessin, sie ist ja nicht in der Thronfolge, jetzt 20 geworden ist und in Japan ist wohl das Mündigkeitsalter 20. Da hatte sie jetzt ihr Tiara-Debüt. Und ich so, ihr was? Also offensichtlich ist es in Japan so, wenn die dann eben 20 werden, also die Damen zumindest, dass sie dann in weiße Kleidchen gesteckt werden und es ist so eine Mischung aus, ja, Debütantinnenball und Einführung am Hofe und erstes Mal offizielle Tiara-Kronjuwelen tragen. Es sieht schon toll aus, aber es ist ein bisschen befremdlich alles.
Ja, du, ich habe gerade, ehrlich gesagt, als du gesagt hast, Kronprinzessin oder vermeintliche Kronprinzessin, weil sie ja nicht in der Thronfolge, ne?
Ja, also in Japan gibt es nur männliche Thronfolge.
Genau. Da habe ich gerade noch an die Dings gedacht, an die jetzt geheiratet hat, aber das ist die ja gar nicht.
Nee, das ist die Cousine, glaube ich. Also die
Tochter. Ich blicke da verwandtschaftstechnisch nicht ganz durch, ehrlich gesagt.
Ja.
Genau. Also ich hätte sogar 2 Juwelen, ehrlich gesagt, weil, als du es gerade sagtest, ich fand diese Hochzeit in Japan total befremdlich. Also die ganze Geschichte war so ein bisschen seltsam und ich finde auch sehr traurig irgendwie. Also es ist so, man freut sich für die beiden, aber auch so, okay, so ganz cool war das ja alles nicht irgendwie. Also wie mit ihnen umgegangen wurde. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber schnacken. In Juwel ist es vielleicht nicht richtig, aber ich fand es sehr bemerkenswert. Das ist schon sehr, hat sehr für mich herausgestochen aus der letzten Zeit. Das richtige Juwel war aber, so flach es ist und hat es mich aber tierisch gefreut, einfach war, als Kate bei der Premiere zum neuen James Bond Film, der ja dann endlich auch mal rausgekommen ist, durch Corona wurde der ja auch tausendmal verschoben, dieses sagenhafte Kleid anhatte.
Ja, und, dieser goldene Traum.
Ja, es war ja wirklich, also nicht nur ein Juwel, in Anführungsstrichen, sondern das hat ja gefunkelt, also wie der Tower of London, als hätten sie den ausgeräubert. Das fand ich sau cool, weil dann fing es ja dann auch wieder mit Corona so richtig an, also so nach der Sommerpause sozusagen wieder schon richtig voll rein. Und da war das nochmal so schön, so ein Gefunkel und jemand, der sich da so richtig aufgestrasst hat, weil im Homeoffice machen es ja die wenigsten von uns, also ganz abgesehen davon, dass die wenigsten von uns auch so ein Kleid anziehen würden, wenn man ins Büro geht. Aber so fand ich das einfach sagenhaft. Das hat richtig Spaß gemacht, sich das Kleid anzugucken.
Das Ding ist mit Kate, also sie trägt ja schon immer sehr gedeckte Dinge. Also natürlich gibt es auch bestimmte Regeln am Hofe beziehungsweise protokolltechnisch, wo man sich halten muss. Aber ja, sie hält sich dann halt auch daran. Das heißt, keine kurzen Röcke, sondern bis übers Knie und oft lange Ärmel und kaum Ausschnitt und so weiter und alles immer sehr einfarben. Ich meine, Kate hat jetzt auch noch die Vorliebe, dass sie immer sehr viele Knöpfe an ihren Kleidern hat. Also ja, also unsere Knopftante. Und ja, und deswegen ist es schon mal schön, sie in was anderem zu sehen. Und das macht sie manchmal. Also gerade bei so Premieren, die mit so Filmsachen zu tun hat. Also auch bei der BAFTA-Verleihung und so weiter. Da ist sie auch manchmal mit William, weil der da mit Vorsitzender ist. Irgendwie in diesem BAFTA-Auswählkomitee, ja, Rat, genau, whatever. Mhm. Und deswegen war es schön, sie so mal zu sehen. Aber dass sie so richtig quasi, also wirklich alle Kanonen auffährt. So richtig Glitzer, Glitzer, Glitzer mit allem drum und dran. Ja. Das ist wirklich selten. Und das war dieses Kleid wirklich, also es war toll. Es war alles zu quasi, also kein tiefer Ausschnitt und auch irgendwie keine hohen Schlitze oder was, also das nicht, aber es war halt wirklich ein goldener Traum und dann war das auch noch mit so einem Cape und mit einem langen, also so einem langen, ja, es war kein richtiger Schleppe, aber es war halt so ein Kate-Umhang, Schleppending und so, es sah schon toll aus. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, irgendwie, und ich weiß nicht, ob es die Haare sind, ich glaube, es sind die Haare, finde ich, sieht Kate immer matronenhaft aus, auch in diesem Kleid. Also, ich verstehe es nicht.
Ich weiß, was du meinst.
Es ist vielleicht, weil sie die Haare immer so zu so einem Dutt hochträgt. Also ich glaube, das Kleid war wunderbar und ich meine, die hat ja auch eine klasse Figur, muss man ja wirklich sagen. Die ist sehr, sehr schlank. Fällt mir immer wieder auf, wenn sie sich in so Kleider schmeißt. Aber die Haare hat sie halt oft irgendwie zu sehr konservativen,
so streng, Dutt, ne, irgendwie
hochgesteckt, richtig. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist es, was so ein bisschen so einen leicht matronenhaften Touch gibt, auch wenn das Kleid selber natürlich unglaublich war.
Ja, nee, definitiv. Also, ja, ich sag mal so, was die eine zu wenig hat, die andere zu viel, ne? Also da gab's ja jetzt letztens auch das Kleid von Meghan. Ich hasse es ja, wie gesagt, die beiden zu vergleichen, das ist immer so ein bisschen unfair,
jetzt,
aber man macht's ja dann
nicht
doch,
nicht von,
ne,
diesem roten Kleid, da war ja allein doch, der Stoff natürlich schon eine Katastrophe. Das war ja so ein changierender Stoff, ich finde, so Stoff sieht halt total schnell super billig aus und das war da leider der Fall.
Ja, und das war auch so, es hat ja einfach nicht gepasst, fand ich. Also ja, das sah in der, also wenn du das da richtig trapiert hast und sowas, kann das bestimmt ganz spannend sein, aber da, das sah halt einfach.
Ich weiß auch gar nicht, was passiert ist, weil es war custom made, ja. Also es wurde ja für sie gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, da ist irgendwas schiefgegangen mit der Deadline. Also entweder waren die noch nicht fertig und sie hat es schneller gebraucht, als es gedacht war, oder aber sie hat irgendwie zwischendurch nochmal Gewicht verloren oder
wir haben es nicht verstanden.
Ich weiß es nicht. Also es saß irgendwie gar nicht und dann dachte ich mir so, das ist doch nicht custom made, wollt ihr mich veräppeln? Ja.
Nee, also ich fand's, das war unglücklich. Also da muss ich sagen, aber lass uns positive rausstreichen, Juwel. Ich fand das Kleid richtig mega und ich fand auch, da freue ich mich jetzt noch drüber, wie Daniel Craig da aufgefahren ist mit diesem mega Samtjackett.
Ja.
Alter, das hat mir so Spaß gemacht.
Sah schon toll aus. Und lustigerweise, aber irgendwie scheint es aktuell ein Trend zu sein. Ich habe schon ganz viele Hollywood-Schauspieler irgendwie in diesem Samtjackett auftauchen sehen. Ich weiß gar nicht, ob das Versace ist oder Gucci oder so, irgendeine große Marke.
William hatte doch auch letztens eins, so in so einem Tannengrün.
Ja, ich habe auch einen, ich hatte also ich habe den in verschiedenen Varianten gesehen. Ich habe den auch mal in Pink gesehen und auch mal in Gelb, in so einem Goldgelb. Also das ist irgendwie aktuell wohl total in. Und ich meine, wer natürlich auch öfter mal so ein Samtjacko trägt, ist Samtjacket, wollte ich sagen, ist William.
Ja, genau, genau. Also der hatte jetzt das, wie gesagt, so ein Tannengrün irgendwie an. Das fand ich auch ganz fesch. Aber bei Daniel Craig, weil der halt auch so, also auch in dieser Rolle ja so, ist irgendwie so Male, Alpha-Male-Typ. Und dann kommt er da mit so einem pinken Jackett um die Ecke. Aber das fand ich richtig cool. Also es hat richtig Spaß gemacht, sich die Bilder anzugucken von der Premiere. Einmal Kate, Funkel, Funkel und dann er da.
Ja, das war halt echt nochmal so ein Moment. Den könnte man eigentlich einreihen, ja, in so eine Reihe von typischen Premieren auch. Also die Royals sind ja öfter bei 007-Premieren anwesend und haben auch zum Teil ganz kuriose Beziehungen mit diesem ganzen Franchise. Wer da sich ein bisschen schlauer machen möchte, der kann, Cross-Promo, in eine unserer früheren Folgen reinhören. Wir haben nämlich eine Folge gemacht zu die Royals, die britischen und dem James-Bond-Franchise beziehungsweise 007 an sich und sind auch so ein bisschen durch die verschiedenen königlichen Premieren durchgegangen und diese Premiere, die war wirklich ein Highlight, also das muss man so sagen.
Ich glaube auch, also ich weiß nicht, ich glaube, es ging nicht nur mir so, sondern ich glaube, so viele Leute waren einfach ausgehungert nach so mal ein bisschen Glamour, mal nach was anderem als immer dieses Elend irgendwie schielen nach Inzidenzen und sonst wie irgendwie. Und da war das nochmal so eine richtig coole Kiste irgendwie. Und also ich bin sogar extra in den Film gegangen, ins Kino, richtig, bevor der ganze Bums hier wieder zugemacht hat. Und das war echt klasse. Also dieses James-Bond-Franchise und was, es lebt ja alles davon, das ist so London, Tokio, Paris, ne, alles an einem Tag so ungefähr. Und das war echt cool, das nochmal zu sehen irgendwie. Das war echt gut.
Ja, schön. Aber was die Bond-Premiere quasi zu viel hatte, es glitzerte und glimmernde und alles war irgendwie toll, das hatte ja diese japanische Hochzeit eigentlich zu wenig.
Uff, ja.
Ja, also geheiratet haben Prinzessin Mako und ihr Verlobter Kai Komuro, also beide 30. Die sind ja jetzt auch schon länger zusammen, ich glaube 4 oder 5 Jahre schon.
Ja, wobei es ja so kurios war, die waren ja länger verlobt und dann auch mal nicht, ne?
Also die hätten 2018 eigentlich schon heiraten sollen.
Ja, genau.
Und das hat dann eben, das hat dann nicht geklappt. Weißt du da die Hintergründe oder?
Ja, also das hing damit zusammen, die beiden haben sich auf der, Gott, jetzt will ich nicht lügen, katholischen Universität kennengelernt.
Ja, könnte hinkommen. Also er studiert auch, um Anwalt zu werden.
Genau, genau. So, und soweit, so gut. Natürlich musst du dann als Prinzessin dir da auch die Erlaubnis holen, dass du heiraten darfst, dieses, jenes und so weiter. Und das lief wohl soweit auch ganz gut. Bis dann leider rauskam, dass beim Bräutigam ins B in der Familie einiges im Argen lag. Also da ging es um Veruntreuung und ähnliches. Und also es war recht unglücklich, wo dann.
Ich glaube, das war sogar seine Mutter, oder?
Nee, der Partner, der. Ob das der Stiefvater war?
Kann sein. Also es war
also irgendwie,
Fall,
aber sagen wir mal Sippschaft, Familie und Sippschaft. Da war die Familie in Schräglage, was fürs Finanzielle anging. Und die Medien waren da ziemlich gnadenlos. Also die haben da sehr viel Druck gemacht, dass er nicht der Richtige ist und dies, das, jenes. Und also muss ganz grauenhaft gewesen sein. Und dann wurde diese Verlobung, ich weiß nicht, ob sie gelöst wurde, aber zumindest wurde die Hochzeit ausgesetzt.
Genau, also und das dann, musste wohl erst geklärt werden.
Ja.
Jetzt muss man bedenken, da hängt ein riesen Rattenschwanz von auch natürlich japanischer gesellschaftlicher Tradition mit dran. Also erstmal, glaube ich, wird einfach die Königsfamilie als einem viel höheren Standard unterworfen, also als jeder lebende Mensch, glaube ich, jemals gerecht werden könnte. Dann natürlich aber auch so noch diese Vorgabe, dass wenn zwei Leute heiraten, dass dann eben, wenn die eine Familie quasi was macht, das auf den Bräutigam in dem Fall ja zurückfällt. Also das heißt, selbst wenn er nichts gemacht hat, seine Familie hat halt quasi die Ehre verloren und das überträgt er auf seine zukünftige Frau. Also das war ja eigentlich das Grundproblem und bevor das eben nicht alles geklärt ist und seine Ehre somit wiederhergestellt, konnten die beiden halt auch nicht heiraten, obwohl er ja eigentlich mit der ganzen Geschichte selber nichts zu tun hatte.
Ja, aber ich meine, das hast du ja öfters. Also ich meine, nimm Håkon oder auch Frederik von Dänemark, Håkon aus Norwegen, da war es ja auch so, bis die mal dann auch heiraten durften. Oder Prinz Philipp, das war ja dann auch ein ewig, mittlerweile ist er ja König. bis die heiraten durften, ihre bürgerlichen Frauen. Das war ja dann auch immer so ein Uffriss, ne? Also das ist, da tun sie sich halt alle ein bisschen schwer. Da kamen, wie gesagt, die Medien dazu, die dem Ganzen noch in die Suppe gespuckt haben. Und das hat sie dann ja auch nochmal sehr deutlich gemacht, ne? Also die war ja dann wohl auch in einer in psychologischer Behandlung. Deswegen, um das mit diesem Druck.
Ja, wegen PTSD. Ich dachte so, was?
Ja, aber die müssen da auch wirklich hinterhergekrochen sein, ne? Und da auch massivst Druck gemacht haben.
Ja.
Und ich fand es dann aber einen super coolen Move. Also im Hessischen sagst du ja dann irgendwann, er belangt Mess, ne? Und ich glaube, so war das bei ihr auch. Dann irgendwann so, jetzt aber ihr könnt mich mal im Mondschein besuchen. Und sie hat ihn dann auch ganz, ja, sang- und klanglos, möchte man fast sagen, geheiratet. Die sind, haben die Papiere unterschreiben lassen.
Ja, standesamtlich, genau.
Standesamtlich, und das war's. Und sie hat auf eine, ja, Apanage kann man nicht sagen, auf ein Weggeld, also das, was sie sozusagen zum Abschied bekommt, weil sie verliert ja mit der Hochzeit mit einem bürgerlichen sämtliche Titel, das Anrecht auf eine Apanage und alles Mögliche.
Aber alle, also nicht nur sie, aber alle Königsmitglieder.
Genau, genau.
Weiblichen, also alle Königsmitglieder, die außerhalb des, genau, außerhalb,
genau, der heiraten.
Hm.
Die verlieren das, und auf dieses Geld hat sie verzichtet, und das wäre immerhin doch noch, wobei ich es relativ moderat fand, muss ich sagen, 1 Million oder 2. Also es war jetzt nicht so, wo ich gedacht hätte, hui, da stehen sie im britischen Königshaus für auf, ne, so, sondern es ist schon recht überschaubar im Vergleich gewesen. Das hat sie ausgeschlagen, um wohl auch den Prozess da irgendwie zu beschleunigen und auch zu sagen, hier von wegen, mir geht's nicht ums Geld und sonst was, mir geht's um den Mann. Und die beiden sind jetzt nach New York gezogen, wo er als Anwalt arbeitet, in eine Einzimmerwohnung. Wobei man dazu sagen muss, das ist jetzt nicht das kleine, die Studibude, wie wir das alle kennen, sondern ist schon etwas besser ausgerüstet, aber trotzdem recht überschaubar in Manhattan. Und ja, es gab,
also
es gab,
er arbeitet ja, glaube ich, noch Bilder, nicht mal als Anwalt, weil er hat ja dann dummerweise sein Bar-Examen nicht bestanden.
Ja, genau.
Das war ja auch so ein Ding. Der hat ja dann noch, das war alles vom Timing her super unglücklich. Also das war klar, dass die nach der Heirat sofort Japan verlassen und eben nach USA fliegen, wo er ja auch weiterhin noch studiert. Und so nach dem Motto, nichts wie raus hier aus dem Kram.
Aus der Putze, ne, ja.
Und dann hat er halt aber gleich den Tag nach der Hochzeit eben seine Prüfung zum Bar-Examen gehabt, um Anwalt zu werden. Und die muss er halt bestehen, die hat er nicht bestanden. Ich meine, die kann man mehrfach machen, weiß ich zumindest aus Film und Fernsehen, aber es ist natürlich echt unglücklich, ja, und das bestätigt ja natürlich auch so ein bisschen so diese ganzen Nein-Schreier, die dann gesagt haben, ist sowieso der Falsche und jetzt ist sie raus aus der Geschichte, hat noch nicht mal ihr Weggeld mitgekriegt und er kann nicht für sie sorgen, ja, ist ja nicht so, als ob sie nicht auch arbeiten könnte, aber ja, es ist natürlich ein bisschen unglücklich gewesen von der Optik
her. Also sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass sie irgendwann mal nach New Jersey dafür ziehen müssen, aber es ist, also ich habe größten Respekt vor so einer Entscheidung. Ich glaube, dazu gehört verdammt viel Mut zu sagen, ich verlasse die Familie, weil das System ist mir sonst nicht erlaubt. Ich verzichte auf das Geld, weil ich einfach diesen Mann will, und das hat sie ja auch sehr deutlich gesagt, auch er, dass es das Ziel im Leben ist, das Leben mit einem geliebten Menschen zu verbringen. Und das fand ich sehr anrührend, gerade auch in dieser Schlichtheit, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man hat, als man das gelesen hat, glaube ich, auch ziemlich viel Schmerz zwischen den Zeilen lesen können. So auch wie schlicht das Ganze eben war, und das tat mir unheimlich leid. Weil eigentlich soll das doch ein schöner Tag sein und nicht so.
Und eine große traditionelle Zeremonie hatte ich jetzt nicht erwartet, aber das ist dann wirklich nur, sie hatte ja nur so ein Kostümchen an, also wirklich nur so ein Kleid, und so, es war jetzt wirklich, also nichts Besonderes eigentlich. Und ich dachte, sie haben ja dann auch eine gemeinsame Presseerklärung noch gegeben, wo sie eben standardisierte, also ihre, wie sagt man, feste Texte vorgelesen haben, im Grunde auch keine Fragen beantwortet oder so. Und das waren im Grunde wohl die gleichen Klamotten, die sie auch anhatte bei der standesamtlichen Trauung, und das war wirklich sehr desillusionierend. Ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir noch ein Foto, dass sie sich umgekleidet hatte, dass sie noch irgendwie so ein westliches, weißes Hochzeitskleid hatte oder irgendwas mit langem Rock oder Schleppe oder was, gar nichts.
Das oder war was nur traditionell Japanisches, ne? Was ja auch durchaus von den Brautpaaren.
Aber ich meine, das ist natürlich ein sehr deutliches Statement auch. Aber was Westliches irgendwie in irgendeiner Form, also ich habe halt echt gedacht, sie hat sich vielleicht umgezogen, weil wir haben gar nichts bekommen. Das waren echt nur diese Bilder. Und dann dachte ich, ist schon irgendwie, ja.
Ja, es war sehr karg, ne? Frugal. Vielleicht kann man das so nennen.
Ja.
Aber ja, also, aber trotzdem, also ich fand es so vom, war ein Power-Move, würde ich trotzdem sagen.
Ja, und ich meine, so, man kann ja dann jetzt auch sagen, die Liebe steht über allem. Das ist ja schon eigentlich ein schöner Endpunkt sozusagen an der Stelle. Ja, ja, ja.
Ja. Aber wie gesagt, so ein bisschen speziell, sagen wir es mal so.
Tja, zumindest wenn wir darauf schauen, was wir sonst aus Japan kennen.
Ja, genau, genau. Ich meine, gut, so die großen Partyhasen sind es ja sonst auch nicht, ne?
Also nee, aber halt in der Regel natürlich sehr viel traditioneller auch, ja, ja, klar.
Ja.
Ja.
Na?
Ja, ich muss immer schmunzeln, wenn ich so diese Bilder sehe aus Japan, jetzt auch eben mit der Cousine, die ja dann jetzt ihr Royal Tiara Einführungsdebüt hatte, dass diese Klamotten, die tragen, also diese ganz weißen Kleider mit diesen langen Handschuhen auch bis zum Ellbogen und so, das kenne ich eigentlich nur aus K-Dramas, ehrlich gesagt. Und ich habe immer gedacht, die übertreiben da. Es gibt ja so, also K-Dramas, also ich gucke ja gerne so Liebes-K-Dramas, das ist im Grunde nichts anderes als japanische Soap-Opera. Und da habe ich auch die eine oder andere Soap-Opera gesehen, die so im Königsmilieu spielte, und da haben die immer so Klamotten getragen. Und ich dachte immer, das ist so, ja, Fernseh erfunden, und dann kommen dann so Bilder und ich denke mir, nee, das ist wirklich so. Ja. Ja, naja.
Die machen das ja alles wie im K-Drama.
Genau. Ja. Naja, gut. Also das waren unsere zwei Juwelen der Woche sozusagen oder die Juwelen der Sendung. Was gibt's noch Neues? Also es gibt eigentlich noch zwei royale Themen, die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennen. Das eine ist natürlich die Queen und das andere ist Charlene von Monaco.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Mit was
da hast du dir aber auch zwei Sachen rausgesucht, mein lieber Scholli.
Naja, also zur Queen, Gott. Aber die Queen ist ja eigentlich ein jetzt mittlerweile ein positives Thema. Also mit der Queen hatten wir insofern ein bisschen Drama. Sie hat Termine abgesagt und dass mal jemand mit 96 einen Termin absagt, hallo, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das Problem ist bei der Queen, wir sind so gewohnt, dass die so fit ist. Also die pflanzt ja auch noch ihre eigenen Bäume und so. Also da gibt es ja auch diese eine Anekdote, die ich gerne immer wieder erzähle, wo einer ihr helfen wollte. Sie war da, um so einen Baum zu pflanzen, und dann meinte, ja, Ma'am, also sie machen hier einfach nur den Spatenstich, das reicht schon, und wir heben ihnen dann den Baum da rein und so, und dann ist es okay. Und die war dann ganz empört und meinte, nein, ich habe 80 Jahre meines Lebens Bäume gepflanzt, ich kann das schon selber machen. Und hat dann irgendwie diesen Baum hochgehoben und dahin getragen und dann da reingefallen lassen und so. Und ich dachte so, geil, weißt du, also dabei wollte er eher echt nur Gutes tun, weil ich dachte, aus 96, ja. Und wir sind aber so gewohnt, dass die halt so fit ist mit 96 und auch wirklich jeden Termin wahrnimmt, dass es außergewöhnlich ist, wenn eben das mal dann nicht der Fall ist. Und dann höre ich es natürlich gleich unken. Und ich muss dir sagen, immer wenn Queen auf Twitter trendet, kriege ich einen halben Herzkasper, wenn ich das sehe, weil ich immer denke, oh mein Gott, jetzt ist sie tot. Oder es ist die Band Queen. Man weiß es nie so genau, aber meistens ist es Queen, die Königin. Und es war jetzt schon das zweite Mal innerhalb von 6 Wochen, dass Queen trendete aus keinem bestimmten Grund. Warum? Es war einfach so. Und es war mal wieder nichts. Und ich habe dann immer, wenn ich es sehe, ich so, oh mein Gott, Google, ja. Jetzt war es so gewesen, dass sie eben mehrere Termine am Stück abgesagt hatte, weil sie krank war. Und auch da war wieder so ein bisschen so eine Nebelkanone von der PR-Abteilung des Buckingham Palace. Mhm. Und das ist ja das, was die Leute so ein bisschen skeptisch hat stimmen lassen, das Ganze. Weil die eben nicht gleich gesagt haben, okay, die Queen ist krank, die kann nicht. Das wäre unglücklich, aber das wäre okay gewesen. Sondern die war dann im Krankenhaus gewesen und dann wurden Untersuchungen gemacht. Und erst als sie wieder vom Krankenhaus zu Hause war, 2 Tage später, kam dann eine offizielle Presseerklärung, ja, die Queen war im Krankenhaus zu Standarduntersuchung. Bisschen seltsam auch. Und statt dann zu sagen, okay, sie muss es jetzt ein bisschen langsamer angehen lassen, sie sagt vielleicht die nächsten 10 Termine oder was ab, ja, haben die dann immer so kurzfristig immer die Termine gecancelt. Das heißt, dann wurde ein Termin gecancelt, weil es hieß, die Queen muss sich noch erholen. Und dann hat man gedacht, okay, gut, aber sie macht den Termin in 2 Wochen. Und dann 2 Wochen später irgendwie, einen halben Tag vorher, war dann, ja, sie cancelt den Termin dann übermorgen auch. Und es kam immer so peu à peu.
Ja, ja, ja.
Und das hat mich schon sehr beunruhigt, muss ich dir ehrlich sagen.
Ja, auch das dann, als sie beim Remembrance Day dann auch ausgefallen ist, ne, dachte ich schon so, oh, oh, oh.
Weil der ist ja in der Regel wichtig, also das weiß man ja, ja.
Genau, also der ist ja ein starker Fokus auf dem Ersten Weltkrieg, da sind ja einige dann auch gefallen und so weiter. Und genau, das ist hier wirklich heilig. Und als ich das dann abgesagt wurde, dachte ich schon so, uiuiuiui. Wobei die ja wohl eigentlich nur einen ganz fiesen Hexenschuss hatte, ne? Also,
ja, also es hieß, sie hätte sich wohl sie hätte eine Prellung im Rücken irgendwie oder so, oder hätte sich irgendwie verprellt, ich weiß auch nicht.
Ja, also auf jeden Fall, sie im Rücken. Sie hatte Rücken. So. Und
also 96 darf man auch Rücken haben.
Absolut. Und, aber das in dieser Summe der Dinge war das natürlich schon so ein bisschen
ja, und dann kamen so viele kleine andere Sachen dazu. Also sie hat dann die öffentlichen Auftritte, die sie gehabt hat, bevor sie ihr die Termine abgesagt hat, da ist sie am Stock gegangen. Ja.
Ja.
Und da dachte ich auch so, also ich meine, auf der einen Seite, gut, sie ist 96, da gibt's viele Leute, die sind ein bisschen gaggerig unterwegs, dass sie die ganze Zeit eben nicht so gaggerig unterwegs war, war ja für 96 schon ein halbes Wunder, aber dass sie dann eben sich die Blöße, sagen wir mal in Anführungszeichen, gegeben hat, mit Stock unterwegs zu sein in der Öffentlichkeit, weil sie ja wirklich immer vermieden hat, Schwäche zu zeigen in der Öffentlichkeit. Das war was, wo ich schon so ein bisschen gedacht habe, wer weiß. Aber gut, ich meine, das war das eine, was noch dazu kam, und dann hat man sie auch länger wohl nicht mehr sehen. Also obwohl sie doch schon im betagtem Alter ist, ist sie ja immer noch regelmäßig ausgeritten. Sie liebt ja ihre Pferde und auch ihre Pferdezucht. Und das hat sie jetzt auch schon ewig nicht mehr gemacht.
Stimmt,
und
ja.
Ich vermute, das hängt wahrscheinlich mit dem Rücken zusammen. Ja, sie mag vielleicht sich nur verlegen haben, aber es hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie vielleicht gefallen ist unglücklich, weil sie vielleicht ein bisschen gaggerig war und sich am Rücken was getan hat und deswegen eben so ein bisschen destabil halt auf dem Bein war. Meine Vermutung, ja. Naja, also sie tritt jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen kürzer, aber die positiven Nachrichten, sie ist fit genug, um Weihnachten auszurichten.
Ja, und das ist geil, oder?
Ja, das war jetzt in der Presse und es war ja die ganze Zeit fraglich, ob es Weihnachten auf Sandringham geben wird. Und es wird Weihnachten auf Sandringham geben und die Familie wird wieder kommen, obwohl sie ja das erste Weihnachtsfest jetzt alleine ist ohne ihren Mann. Das ist natürlich auch schon schwierig einfach generell.
Ja, aber stell dir vor, jetzt auch noch ohne Familie, das wäre grauenhaft.
Ja. Also die Tatsache, dass sie dann sagt, okay, sie ist fit genug, um das auszurichten und da Gastgeberin zu spielen, auch für die Familie, ist ja eigentlich ein positives Zeichen. Und ich denke mir halt, komm, so tragisch es ist, dass bei ihr man wirklich sagen muss, die Jahre sind endlich. Also ich denke, die nächsten 10 Jahre werden, also ich glaube, wir können noch nicht mal von 10 Jahren reden. Ja. Also ich hoffe, sie wird 100, aber ja, also jetzt ist die Zeit endlich. Nichtsdestotrotz, solange sie noch kann, soll sie es genießen. Und so ein schönes Weihnachtsfest mit der Familie, glaube ich, das ist doch sehr heilsam für die Seele.
Ja, naja, ich glaube, die Leute sind halt alle auch ein bisschen nervös jetzt, weil ich meine, das ist, wenn der ein paar Tage gestorben ist, das ist auch so eine wackelige Geschichte jetzt einfach, weißt du, so als bis sich das Ganze dann auch so ein bisschen eingroovt. Und wie gesagt, sie ist 96, das darf man einfach nicht vergessen.
Ja, wir sind halt einfach nur zu verwöhnt, dass sie die ganze Zeit so fit war. Wenn ich überlege, es gibt Leute, die sind mit 70 schon super gaggerig und ja, also ja.
Nee, also von daher, ich hoffe ja, dass es wieder so schöne Bilder gibt da so aus der Kirche und so, dann dieses Schaulaufen immer, das ist ja auch mal eine ganz gute Geschichte. Und natürlich wird es dann auch spannend, ist Andrew dabei?
Ja, und sie war ja jetzt zwischendrin, also sie hat eine Privatveranstaltung, hat sie wahrgenommen, da haben wir nur keine Bilder, also da haben wir nur ein Bild, wie sie quasi auf dem Weg zur Veranstaltung ist. Und zwar gab es auch diese Doppeltaufe von, ich glaube, dem
der Sohn
also dem
von Sarah Phillips.
Richtig, von Sarah Phillips und also neugeboren ist gut, die sind ja schon fast ein Jahr alt jetzt wieder. Und Eugenies oder Beatrices Tochter? Wer war es gewesen? Also einen von den beiden Damen.
Ja, genau, der.
Ja, also auf jeden Fall Doppeltaufe der Urenkelchen. Das sind doch die Urenkel, oder? Jetzt muss ich gerade
natürlich.
Urenkel,
ja,
genau.
Ja, ja.
Da wollte
bei
sie Beatrice dann dabei sein.
Oder Eugenie, man weiß es ja nicht, sind ja schon Enkel, genau.
Ja, da wollte sie dabei sein, da war sie auch dabei. Also das ging dann schon und das hat dann so ein bisschen wieder beruhigt.
Ja, wobei ich es krass finde, ehrlich gesagt, dass die beiden getauft worden sind und Lilly in Lilly von Montecito.
Lilly Diana, ja, nicht, oder? Lilly nicht, Entschuldigung.
Lilibet Diana.
Lilly, ja schon, aber Lilly, heißt sie nicht Lilly Diana? Nee, Lilly, die hat auch noch einen zweiten Namen.
Ja, Diana, genau.
Richtig, ja.
Aber also es gibt da bestimmt noch andere, aber also Lilibet und Diana sind auf jeden Fall dabei. Das weiß ich noch. Naja, also auf jeden Fall, das Madel ist noch ungetauft und da haben sie doch alle so spekuliert, weil Charles und Camilla waren doch in Jordanien auf so einer, auf der Reise, also offizielle Reise natürlich, und dann haben sie doch da irgendwie kanisterweise das Wasser aus dem Jordan da irgendwie abgepumpt, irgendwie als neues Taufwasser, was man halt so braucht. Und da hatte ich ja schon spekuliert, naja, jetzt ist vielleicht mal Lilly dran, aber nee.
Da ist ja auch die große Diskussion, wird sie eine royale Taufe kriegen oder nicht? Also das glaube ich ja nicht. Aber dass zumindest eine normale Taufe in den USA dann stattfindet, wo die Familie halt vielleicht mal vorbeischaut. Aber ich befürchte, das wird eher so in kleinerem Rahmen stattfinden, weil ich glaube ja, dass die immer noch nicht viel miteinander reden aktuell.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber da würde ich eher sagen, der Prophet kommt zum Berg, oder? Weil ich meine, die ganze Sippschaft darüber zerren, das wird wohl kaum gehen. Also wenn, dann müssen die aus Montecito da mal die Köfferchen packen und rüber.
Aber das Problem ist, sobald sie nach Großbritannien kommen, muss es eigentlich eine royale Taufe sein. Und ich glaube, das werden sie nicht kriegen. Und einfach nach Großbritannien zu kommen und dann eine stinknormale Taufe irgendwo in einer stinknormalen Kirche zu haben, das glaube ich.
Ja, aber ich meine, irgendwo auf Windsor in einer Kapelle, das
ist ja, oder zumindest, man könnte ja eine stinknormale Taufe machen, die keine royale Taufe ist, aber in der Familienkapelle
das würde funktionieren.
Da ich darf übrigens
halt
nachreichen,
gegenseitig
die Urenkel waren August und Lukas, also die zwei Jungs von der Taufe, von der wir eben sprachen, ja. Ja, stimmt, also das ist auch noch nicht, das hängt auch alles so ein bisschen in der Luft und überhaupt Meghan und Harry, Zungenbrecher, die sind auch aktuell irgendwie, ich weiß nicht, die werden mir immer Hollywood-mäßiger.
Ja,
ich bin mir da noch nicht so sicher, was ich davon zu halten habe. Also jetzt war ja Meghan auch unter anderem bei Ellen DeGeneres in der Nachmittagstalkshow.
Oh, ja.
Genau, also ich war auch nicht so begeistert von dem Auftritt. Ich meine, er war okay. Sie hat jetzt nichts irgendwie Verwerfliches oder Schreckliches oder so, finde ich, jetzt gemacht oder besprochen. Aber also, ja, es ist halt eine Nachmittagstalkshow, auch wenn es Ellen DeGeneres ist. Und,
ja, ich hatte immer nur, it's show business like no business.
Genau.
Das war mir zu, aber ich meine, du kriegst, glaube ich, Hollywood da nicht raus. Ne? Das ist halt, finde ich irgendwie schade, weil ich, ich finde das alles sehr bedauerlich, wie das gelaufen ist. Das hat man auch schon mehrfach gesagt. Aber solche Auftritte, boah, das macht's jetzt nicht königlicher. Also ich fand's ja ganz cool, dass sie sich da so eingesetzt hat, so von wegen für diesen Paid Leave, also für, wie sagt man, Elternzeit,
ja, genau.
Mutterschutz, Elternzeit und so weiter, was ja in Amerika zum Beispiel so nicht gang und gäbe ist.
Ich glaube, eines der 6 Länder in der Welt, die das nicht hat, ja.
Ja, und so, und das ist natürlich auch schön, wenn das dann auf Briefpapier gedruckt ist mit Krönchen drauf und so. Aber ich sag mal so, durch eine Ellen DeGeneres und so weiter wird's nicht royaler, ne, das Ganze.
Ja,
so.
Und dann ist ja wieder die Diskussion, hätten sie das Briefpapier überhaupt benutzen dürfen, weil eigentlich dürfen sie ihre royalen Titel nicht nutzen, wenn es um politische Dinge geht. Und dann haben wir jetzt ja auch die ganze Geschichte, ich glaube, das jetzt hier auseinander zu pflücken, würde zu weit führen. Mhm. Aber Meghan hat ja auch ihre Klage gewonnen gegen die Daily Mail.
Ja, stimmt, ja, ja.
Also das ist ja jetzt auch so eine Geschichte, die jetzt wird, glaube ich, sich auch ein bisschen fortsetzen. Sie gibt sich halt so ein bisschen so, wenn sie dazu interviewt wird, so ein bisschen so die Ehren, sie macht so die Ehrenmecken sozusagen, also dieses man muss dazu stehen, an was man glaubt und was das Richtige ist. Und da sitze ich dann da und denke nur so, also es hat halt alles zwei Seiten und ich meine, also es ist gut, dass sie gewonnen hat, aber die Nachteilseite ist, dass diese ganze Gerichtsverhandlung im Grunde dazu geführt hat, dass viel mehr private Details bekannt gegeben worden sind, als, glaube ich, jemals bekannt gegeben worden wären, wenn sie diese Gerichtsverhandlung nicht gehabt hätte. Also sie will ja, dass eben genau diese privaten Details nicht an die Presse kommen und dass sie dann gesagt hat, sie macht dann eben diesen Schritt, hat ja dazu geführt, dass sie eben doch offiziell auch an die Presse gekommen sind und an die Öffentlichkeit, weil sie einfach Teil der Verhandlung waren. Also alles sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja, vor allen Dingen, da muss ich sagen, okay, damit kann ich sogar leben. Das ist, ich meine, dieses ganze Konzept von, ich will privater leben, aber dann halt das Showgirl da geben bei Ellen DeGeneres und so weiter, das ist sowieso ein Paradigma, das ich sehr schwierig finde. Aber was ich heftig an dieser ganzen Geschichte fand, war, als dann Jason Knauf, ich hoffe, er wird so ausgesprochen, also der PR-Berater von Meghan und Harry.
Der Ex-PR-Berater.
Dass der dann erzählt hat, dass sie ihn genau instruiert hat halt auch, was er den beiden Autoren von Finding Freedom, also der Biografie über Harry und Meghan, was er denen sagen kann und was nicht. Und dass das auf keinen Fall zurückverfolgbar sein soll. Und das fand ich eine ziemlich harte Kiste, weil sie ja immer gesagt hat, nee, also da haben wir überhaupt nicht unsere Finger drin, diese Lobhudelei, weil die beiden kommen ja sehr positiv darin weg. Und das ist ja quasi so, die beiden kämpfen für die Liebe und für die Freiheit. Stichwort Finding Freedom. Dass das dann doch ein bisschen orchestriert war, das fand ich dann schon so ein bisschen
also
das
sagen wir
nicht
so,
glaubwürdiger es, gemacht, sagen wir
es
mal so.
Es hat uns
ja?
nicht, also es hat uns glaube ich nicht überrascht, dass da im Hintergrund Fäden gezogen werden. Das fand ich jetzt nicht überraschend. Das machen William und Kate genauso. Die haben auch ihre Spezies bei der Presse und launchen ihre Stories. Klar. Das Ding war halt, dass und was ich halt mit ihm ich finde ihn als Persönlichkeit sehr schwierig, weil er hat ja bei der ersten Verhandlung Stein und Bein geschworen, dass er nie im Leben irgendwas gesagt hätte. Mhm. Und jetzt bei der zweiten Verhandlung sagt er plötzlich, ja, und ich möchte das auch zurücknehmen. Also der ist auch irgendwie so ein bisschen eine seltsame Gestalt. Ich weiß auch nicht, wie sehr man ihm da glauben kann. Aber zumindest glaube, also das Problem
aber
ist,
sie
ich glaube,
ja bestätigt.
Also ich glaube, dass er sich auch selber ins bestmögliche Licht rücken möchte.
Na klar.
Also das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass da tatsächlich also Maggie und Meghan und Harry ihn instruiert haben. Das finde ich sehr glaubwürdig, diese Tatsache. Mhm. Aber wer weiß, ob das alles genau so gewesen ist, wie er das da so hinstellt, damit er halt auch im bestmöglichen Licht da steht. Ja?
Also ganz ehrlich, ich glaube, die haben tatsächlich geglaubt, sie könnten in so einer Verhandlung so eine Tatsache verschleiern. Die haben nicht dran gedacht, dass auch sowas wie WhatsApp oder ähnliches tatsächlich auch veröffentlicht wird. Denn da kam das ja, dass sie gesagt hat, so hier schiebt denen mal die Infos rüber und so weiter, darf aber nicht verfolgbar sein. Genauso wie diese Geschichte, dass sie gesagt hat, bei diesem Brief, guck dir das nochmal an, dass es nicht missverständlich ist, dass falls es doch an die Öffentlichkeit gelangt, das und so weiter.
Ja, aber das
ne?
heißt ja nicht, dass man den Brief für die Öffentlichkeit schreibt. Also, weil das ist
stimmt,
ja vorgeworfen worden. Ich finde es ja schon legitim zu sagen, okay, ich schreibe hier was und ich muss mir bewusst sein, das könnte eventuell
definitiv
auch in der Presse landen.
Nee, absolut, korrekt. Nur das Ganze untergräbt, also zusammen mit dieser Finding Freedom Story, untergräbt für mich so ein bisschen das Opfernarrativ, das sie gibt.
Ja,
auch so
das
dieses,
stimmt auf jeden Fall, ja, ja. Wobei ich ja die Klage an sich durchaus berechtigt finde, zu sagen, okay,
ja,
die Presse hat da auf illegalem Wege Infos von mir gekriegt und die sollen nicht veröffentlicht werden. Also ich finde die Klage an sich ja völlig in Ordnung. Nur wie das dann jetzt gelaufen ist, das ist das Problem. Das ist schon richtig.
Ja. Nee, also dieses das ist halt immer das Problem, wenn du dich halt als reine weiße Unschuld irgendwie gibst und die anderen sind alle böse und du räumst auf und erzählst jetzt mal, wie es ist, Stichwort auch Oprah Winfrey und so weiter. Und dann musst du halt in der Gerichtsverhandlung zurückrudern und sagen, oh, das habe ich wohl vergessen. Das ist halt so ein ganz busy doof. Es ist also
ja, das auf jeden Fall. Und dann kommen aber auch noch so Dinge dazu, also dann merkt man halt manchmal auch diese privilegierte Stellung. Wir haben ja auch schon gesagt, man merkt halt schon, dass die privilegiert aufgewachsen sind. Zumindest Harry auf jeden Fall. Mhm. Der hat jetzt einen weiteren Artikel gegeben, wo ich noch ein bisschen mit den Augen gerollt habe. Da hat er gesagt, also es ging um Mental Health und es ist ja auch alles schön und gut und so weiter. Und da hat er aber gesagt, es würde super gut sein für die mentale Verfassung, wenn man einfach mal ein Jahr lang nicht arbeiten würde. Und da habe ich gesagt, super, gute Option, nur kann sich das kein normaler Mensch leisten. Ja, also ich meine, natürlich ist meine mentale Verfassung besser, wenn ich ein Jahr nicht arbeite.
Ja.
Oh, ja, also ehrlich, da konnte man, also da schien ihm sozusagen das privilegiert aus den Augen und ich dachte, das gibt's doch nicht, ey. Da muss man sich auch mal überlegen, was man da eigentlich sagt, ja. Naja.
Ja, gut, ich meine, du, also sagen wir so, ich möchte den Job nicht haben, den er hatte. Als Royal.
Ja, gut.
Laut Umfragen unter den Briten wollen das ja auch die wenigsten haben, irgendwie den royalen Job. Das ist schon, ja, aber ich sag mal so, im Unterschied zu dem Bäcker, der morgens aufsteht oder sonst wem, der irgendwo eine Schicht macht und ist es halt so, selbst wenn er sagen würde, ich mach mal hier eine halbes Jahr lang Auszeit oder sowas, er wäre immer noch weich gefallen, während das, wie du ja schon richtig sagst, andernfalls nicht ganz so ist. Ja, Arbeiten belastet so, ne?
Worauf ich übrigens noch warte, apropos Arbeiten. Harry und Meghan sind ja in die Podcaster-Runde eingestiegen und haben genau vor einem Jahr eine Folge Podcast rausgegeben und jetzt warten wir seitdem auf irgendwelche Podcast-Folgen. Und jetzt
ja, siehst du?
Ja, jetzt
das
hört man
noch gut dabei.
Gut, nee. Aber jetzt hört man munkeln, dass Spotify dezent mal gesagt hat, Leute, ihr habt hier irgendwie, keine Ahnung, einen 6-Millionen-Deal unterschrieben. Wo sind die Folgen? Jetzt hieß es ja, also es wären auf jeden Fall, es würden Folgen in der Pipeline stehen und das Jahr 2021 sei ja noch nicht zu Ende. Das heißt, ich warte jetzt, also ich erwarte jetzt eigentlich 100%, dass wir
Woche,
am 24. 10 Folgen am Stück unterm Baum gelegt kriegen.
Ja, wahrscheinlich.
Genau.
ja, man darf natürlich nicht unterschätzen, wenn da Nachwuchs kommt und dies, das, jenes.
Gut, okay.
Dann auch noch ein Dings, ein Gerichtsverfahren, das anhängig ist, dies, das, jenes, alles
ja,
klar.
Ja, okay.
Aber ja, na klar, es wurde sehr viel gesagt und dann muss jetzt halt auch mal geliefert werden. Also man hört es vielleicht schon ein bisschen raus, ich bin leicht skeptisch den beiden gegenüber. Aber ich muss sagen, es hat so ein bisschen den Thunder für mich verloren, das Ganze. Also Oprah war für mich so ein bisschen der Dealbreaker. Ich finde einfach not good. Und seitdem kam da auch echt nicht viel nach, wo ich gesagt hätte, meine Güte, was sind denn das für patente, coole Leute irgendwie.
Also ich habe ehrlich gesagt, ich war ganz froh, dass sie sich ein bisschen zurückgehalten haben dann mit Oprah. Aber ja, also wir werden sehen, wie es 22 weitergeht. Also das war so ein bisschen britisches Königshaus und vielleicht können wir zum Abschluss jetzt noch eine kurze Stippvisite nach Monaco machen.
Ja.
Also da haben wir ja die Problematik, wir hatten ja schon ein bisschen gemunkelt. Also Charlene war ja jetzt 6 Monate in Südafrika mit einer OP wegen ihrer Nase und dann gab es Komplikationen bei der OP, dann musste sie länger bleiben.
Ja. Mhm.
Und da haben wir ja schon immer gemunkelt, wer weiß, ob das nicht noch ganz stark nach Scheidung riecht, beziehungsweise scheiden lassen wird sie sich nicht können, weil Kinder und Vertrag und Prenup und so weiter, aber sie hat vielleicht mal eine Auszeit gebraucht und ist dann einfach mal nach Südafrika, nach Hause, auch zu der Familie und so und hat da einfach mal durchgeatmet und die Tatsache, dass sie die Kinder nicht dabei hat, das hat uns schon alle so ein bisschen komisch und skeptisch gestimmt. Da hatten wir auch schon gesagt, wer weiß, vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, weil die Kinder wahrscheinlich vertraglich, also Prenup-mäßig in Monaco einfach bleiben müssen. Ja, also die können nicht einfach außer Landes, die sind ja offizielle Thronfolger eben oder Fürstenfolger, das ist ja kein Thron in dem Sinne und das war schon sehr schwierig und jetzt ist sie aber dann endlich nach einem halben Jahr zurückgekommen nach Monaco und sie kam schon zurück und sie hat zwischendurch auch so Pressebilder gehabt, wo sie immer ganz prominent so einen Rosenkranz auch in der Hand hielt und immer so die große schwere Kreuzkette getragen hat. Sie sah immer sehr leidend und sehr religiös aus und sie hat dann auch noch so ein Interview gegeben von wegen, also sie ist zum katholischen Glauben gewechselt, nachdem sie ein Fürstin geworden ist und dann hat sie aber auch immer gesagt, der Glauben würde ihr ja helfen und sie würde sich ja auf ihn zurückberufen und in schwierigen Zeiten wäre der ja ihr so wichtig und so weiter und das war schon alles ein bisschen seltsam und dann kam sie jetzt zurück nach Monaco, endlich, große Neuigkeiten, dann war sie irgendwie einen Tag da oder was, hat einen offiziellen Auftritt gemacht, wo sie auch extrem dünn aussah, ich fand sehr verhärmt im Gesicht also gesund sah sie nicht aus und dann war sie, wie gesagt, was war eine Woche oder was da und jetzt ist sie offiziell wieder weg.
Ja, vor allen Dingen irgendwie, sie hat ein separates Apartment irgendwo, also noch nicht mal im was sagt man da, Palast, ja, sondern irgendwo, man weiß es nicht. Und dann jetzt hieß es irgendwie, sie ist, glaube ich, in der Schweiz, in einer...
Man weiß es nicht, sie ist irgendwo in Europa und er möchte sich nicht weiter darüber äußern, wo.
Genau, und dass sie sich jetzt aber auskuriert, weil sie irgendwie Erschöpfung war, glaube ich, das Wort.
Genau, also sie haben von Ausgebranntheit geredet, aber, und jetzt kommt nämlich der Hammer, Albert hat ein relativ offenherziges Interview geführt, also zumindest offenherzig in mancherlei Beziehung, indem er wirklich sagte, also Charlene geht es nicht gut, unter anderem ist es eine Ausgebranntheit, aber sie wird auch generell gerade behandelt und es ist keine, und dann waren Spekulationen, dann war er recht offenherzig und sagte, es hat nichts mit unserer Ehe zu tun, wir lassen uns nicht scheiden, wir sind glücklich. Es geht hier um eine andere Geschichte. Manchmal ist es so, dass man eben Hilfe suchen muss. Er hat dann eben auch irgendwie durch die Zeilen durchblicken lassen, dass wohl ihr Bruder und er, nachdem sie dann wieder in Monaco waren, sich wohl mit ihr hingesetzt haben und so eine Art Intervention gemacht haben, sodass sie dann gesagt hat, sie geht in die Klinik.
Ja.
Und so, wie er sich da geäußert hat, das war alles sehr, sehr vage, aber es klang für mich ehrlich gesagt so, als wäre es eine Kombination aus mentaler Geschichte, dass sie Therapie in Anspruch nimmt und ich vermute auch sehr stark, aber das ist nur eine Vermutung, irgendeine Abhängigkeit, ob es Alkohol ist oder Drogen oder irgendwas. Also so eine Kombination aus beidem, das sich vielleicht auch bedingt irgendwie, ja.
Ja,
so klang
also
das
auf jeden
für mich.
Fall
es klang alles sehr, sehr schwierig.
Ja, genau. Also schwierig, kompliziert ist, glaube ich, das richtige Wort. Und vor allen Dingen tut es mir wahnsinnig leid für die Kinder. Also,
ja, es war auch so herzzerreißend. Hast du die Bilder gesehen zum Nationalfeiertag von Monaco? Ja. Da hatten die so Bilder gemalt und haben die dann hochgehalten, wo irgendwie drauf stand, wir haben dich lieb, Mama, wir vermissen dich. Und ich so, oh mein Gott.
Also, ja, weil ja. Das halt auch so inszeniert, ne? So,
ja, schon, aber...
Also, ja. Ja. Nee, also das ist alles so fishy und da kann man echt nur hoffen, dass es ihr bald wieder gut geht. Ich glaube, also... Wir hatten es ja schon mehrfach davon, das sind wir auch nicht die Ersten, nicht die Einzigen und werden es auch nie sein. Allein nur, dass eine Braut irgendwie auf dem Weg da heult wie ein Schlosshund.
Der Hochzeit.
Dieses, jenes, das ist ja alles nicht optimal. Sagen wir es mal so, dagegen war ja, auch wenn es sehr pompös war, war wahrscheinlich da die Hochzeit in Japan jüngst doch lustiger irgendwie, was das anging. Also von daher kann man nur hoffen, dass sie da irgendwie... sei es der Glauben, sei es die Familie, aber auf jeden Fall da irgendwie eine Kraft findet irgendwie, um da wieder auch am Leben richtig teilnehmen zu können, weil das war ja echt übel.
Ich glaube aber, die Tatsache, dass sie überhaupt jetzt in eine Behandlung gegangen ist, das ist eigentlich schon mal ein positiver Schritt. Und ich glaube, wir werden, wenn wir überhaupt jemals mehr erfahren werden, dann wahrscheinlich erst, wenn sie kuriert, in Anführungszeichen kuriert ist.
Ja.
Also wenn sie vielleicht in 2, 3, 4 Jahren, dass sie dann irgendwann mal ein Interview gibt und sagt, okay, rückblickend, es war so und so und so. Ich glaube, mehr werden wir da jetzt auch nicht erfahren. Und Albert hat ja auch gesagt, lass sie bitte in Ruhe. Die muss da erst mal mit sich selber sozusagen ins Reine kommen und sich, und das ist auch, finde ich, auch legitim. Aber es war sehr, sehr, ein sehr überraschender Move vom Fürsten. Das hat man so auch nicht gehabt bisher, ja.
Ja, aber was ich ganz krass finde, hast du das mitbekommen, dass ach Gott, ich habe den Namen vergessen. Ich komme bei dem aber auch immer dazu durcheinander. Albert hat doch einen, ich glaube jetzt mittlerweile 18 Jahre alten Sohn mit so einer Stewardess.
Also der hat ja mehrere uneheliche Kinder.
Ja, ja gut.
Hat er auch einen Sohn? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß, er hat zwei Töchter. Okay, ja.
Also genau. Also er hat diesen Sohn und also ich ärgere mich so, dass ich jetzt den Namen nicht mehr weiß. Naja, auf jeden Fall, die Mutter ist die Stewardess. Es wird ja immer berichtet, ja, und da ist eine Stewardess dabei. Das ist die. So, und die hat ein Interview vor dreiviertel Jahr gegeben ungefähr, in dem sie ja gesagt hat, oh, Charlene war so gemein zu meinem Sohn, obwohl wir ja so gut in der Familie integriert sind, sie hat dann ihn in den Nebenflügel da gepackt und dies, das, jenes, alles furchtbar und so weiter und so fort, war ja auch nicht gut, also wenn es denn so war. So, und jetzt hat diese Nudel nochmal ein Interview gegeben und ich meine, ich kann verstehen, dass man sauer ist oder irgendwie Charlene nicht so mag, aber das fand ich schon eine ziemlich derbe Geschichte. Sie hat dann nämlich gesagt so von wegen, ja, das ist alles Karma, alles was Charlene jetzt passiert, das ist nur, weil sie früher also so fies war und im Übrigen mögen die Monegassen sie nicht, sie lieben nur mich.
Nee, das habe ich nicht mitgekriegt.
Okay.
Krass. Übrigens, ich habe geguckt, der Sohn heißt Alexandre Kost. Oder Koste.
Ja, Kost. Ja, genau, das war's.
Ja.
So.
Nein, das habe ich habe mitbekommen, dass es geht ja immer schon die Gerüchteküche, dass sie so einen schweren Stand an Hof hat, weil ja auch seine Schwestern, also Caroline und so und Stefanie, die würden sie wohl voll dissen. Und ganz ehrlich, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, ich glaube das auch, weil Caroline war ja immer die erste Frau am Hofe. Und dann kam ja Charlene und hatte diese Position einfach weggenommen, indem sie ihren Bruder geheiratet hat, Und dann hat, glaube ich, Caroline so ein bisschen ihre Felle wegschwimmen sehen. Und Charlene hat da, glaube ich, echt keinen guten Stand und hat da einfach keine Chance, weil da sind da so viel im Hintergrund. Die Caroline hat ja so viel...
Starke Frauen.
Ja, und Caroline hat einfach auch so viel Beziehung. Und ich meine, man kann jetzt sagen, ach ja, alles Gerüchte oder so, aber ich sage dazu nur eins. Wie viele gemeinsame Bilder der Familie, auf dem Charlene, Caroline und Stefanie zusammen drauf waren, haben wir gesehen, seitdem die beiden verheiratet sind? Das kannst du an einer Hand abzählen. Ja. Und
ja,
ich glaube, das ist auch sehr aussagekräftig.
Ja, gut, ich meine, gut, wenn du die beiden Schwestern siehst, ich meine, die lächeln auch nie, ne? Also das ist, da hast du viele auch Bilder, wo du denkst, oh Gott.
Ja,
da
aber,
musst du auch schon aufpassen, was sie ist, ne?
Ja,
aber
ja,
das
nein,
schon
das habe ich nicht mitgekriegt mit der Mutter, das ist ja ein Ding.
Ja, und also da muss Albert wohl auch ziemlich die Wände hochgehen, weil die ja eigentlich normalerweise ein ziemlich gutes Verhältnis haben. Also der kümmert sich
um
seine
ja auch,
Kinder.
Sagen wir so.
Ja, genau, er zahlt. Nee, aber es wohl auch so lässt, also diesen Teil auch der Familie, ne? Das ist ja da die erweiterte Familie oder so. Aber das fand ich schon eine harte Kiste, weil ich meine, ganz ehrlich, egal wie du zu jemandem stehst, aber Krankheit als Resultat von sowas. Ja, gut. Das ist geschmäcklerisch dann doch eher unterste Schublade, ne?
Na, also ich sag dir, du siehst, es ist doch eine ganze Menge passiert. Ich überlege gerade, ich zerfusch mir noch so ein bisschen das Hirn. Haben wir noch was Positives zum Schluss irgendwie?
Ja, stimmt, wir müssen positiv schließen. Moment. Also, Beatrice und Eugenie haben beide ihre Kinder bekommen.
Ja.
Alles sammel gerade. Ich sammel gerade.
Gut. Es gibt süße Babyfotos.
Die Dings Prinzessin Sophia von Schweden ist 37 gestern geworden.
Mir ist gerade noch eine negative Nachricht eingefallen, verdammt. Oh Gott, nein. Ich will was Positives.
Nein,
was Positives.
Los, aber haus schnell raus.
Königin Beatrix von der Niederlande hat Covid.
Ah ja, stimmt.
Und ja, also toi, die ist ja Gott sei Dank auch doppelt geimpft. Ich hoffe auf milde Symptome, aber sie ist halt Risikogruppe, weil alt.
Ja, stimmt. Mist. Also,
ja, aber genau, Sophia, genau, hatte jetzt Geburtstag und wir kriegen, ach ja, und ein nicht royal, das eigentlich ist es nicht royal, deswegen darf ich das nicht sagen, aber mein Positives der Woche war, dass der Esquire-Fotoshoot von Keanu Reeves, der mit 57 einfach heiß aussah. Das mal nur kurz am Rande.
Der Mann ist ein Vampir einfach, das ist einfach so, das ist, der wird nicht älter, ne?
Ja, und aber wenn er älter wird, dann wird er distinguiert sexy älter, da kann ich gut mit leben.
Ich glaube, da kommt jetzt auch bald wieder ein John Wick-Film raus, ne? Ich glaube,
ja, und Matrix kommt an Weihnachten.
Oh, aber ich sag ehrlich, bei Matrix, ich bin nach dem Teil 2, wurde es mir zu schwurbelig, ehrlich gesagt, hat mir ja
ausgestiegen. Ich freue mich so auf Teil 4, ich glaube, der wird nochmal richtig, richtig gut. Also ich hoffe es zumindest, das Problem ist nur, dass ich definitiv nicht ins Kino gehen werde, weil eben Covid. Und ich mich jetzt frage, wie ich das dann zu sehen kriege, weil der wird wohl nicht gleichzeitig auf irgendwelchen Streamingdiensten starten. Uh-huh. Das fand ich jetzt so angenehm, dass man halt eben Kino und Streamingdienst hatte. Das war bei Bond ja auch nicht so, bei Bond hatte man ja nur Kino. Das hast du ja dann auch richtig gemacht und bist gleich ins Kino gegangen. Ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen, weil, wie gesagt, ich nicht im Kino
wollte.
Aber
ganz ehrlich, der ist auch was für die Kinoleinwand. Also, weil der so großartige Aufnahmen hat und
so.
James ist einfach auf der vollen Leinwand einfach nochmal ein bisschen besser.
Dein Wunschkandidat für den nächsten James Bond, ich meine, wir wissen, es war Daniel Craigs letzter, wahrscheinlich.
Ja.
Also mit großer Wahrscheinlichkeit.
Nee, definitiv ist es sein letzter. Es sei denn, Paralleluniversum oder sonst was kommt da. Womit die auch nicht so Probleme haben mit Zeitsprüngen und Co. Also ich hatte es ja immer gedacht, Frau, nee, finde ich jetzt irgendwie doof und so weiter. Also der James Bond war schon arg auch so ein bisschen auf Frauenpower und sowas getrimmt, ne? Das war ein bisschen dick manchmal aufgetragen, aber dort, da verrate ich nicht zu viel, kommt ja zum 100.000. Mal aus der Rente quasi wieder.
Ja, gut, okay.
Und in der Zwischenzeit.
Ich glaube, das war sogar auch im Trailer.
Ja, genau. Und in der Zwischenzeit hat halt jemand anders den 007-Posten bekommen, also diese Nummerierung, die Nummer. Und das ist eine Frau. Und Eidewitzka ist die gut. Ich kannte
den
Namen nicht.
Die wir im Trailer gesehen haben, gell?
Ja, genau. Richtig gut, eine echt coole schwarze Frau, die auch einen ganz eigenen Look mitbringt, wo ich, wenn ich jetzt Kaffeesatzleserei betreiben würde, sagen würde, das könnte tatsächlich der neueste James Bond sein, nicht nur, weil es die Nummer ist, 007, sondern weil sie so einen Mix in der Klamotte auch hat von maskulin und weiblich, der echt cool ist, weil sie ist kein Bond-Girl, weißt du, so mit Stöckelschüchen und irgendwie ein hochgeschlitztes Kleid, aber trotzdem feminin, aber richtig badass. Und also ich glaube, sie müssen sich verdammt anstrengen, wenn sie die nicht nehmen als nächsten James Bond. Mhm. Warum sie es nicht tun? Weil die war echt gut. Also ich fand sie richtig, richtig gut. Und ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt niemand so wirklich ein, der da
also
die Rolle füllt.
Es gibt irgendwie 1001 und irgendwie auch keinen. Also ich finde, aber mal eine Frau, warum nicht? Sehr gerne. Bin ich absolut bei dir.
Es ist ja auch eine Frage der, wie soll ich sagen, wie du das Ganze ausfüllst. Und also die Lady Holla, die Waldfee, da müssen sich aber einige Herren ganz schön anstrengen, um da mitzuhalten. Also ich fand die richtig, richtig gut. Und die Frage ist ja sowieso, ob du so ein Format, klar, das auf der einen Seite ein bisschen, dass ich nicht so wandeln kann, weil es geht eben darum, du hast exotische Reiseziele irgendwie, dicke Leute, es wird Alkohol getrunken und irgendwann landen sie in der Kiste oder sie bringen sich um. Aber so, ich glaube, in diesem Macker-Style, wie das bislang lief, also wenn du dir manchmal auch so ältere Filme anguckst, wie da mit Frauen umgegangen wird und so weiter, das weiß ich nicht, ob das noch so geht bei
aller... Also ich meine, wenn wir ehrlich sind, das Bond-Girl-Konzept ist ja auch nicht mehr zeitgemäß.
Ja, das wird ja immer verzweifelt versucht, das so zu ändern. Hey, die können auch schießen, und so, ne? Wo du auch denkst, okay, cool. Aber ja, also ich bin mal sehr gespannt. Ich würde mich auch mal auf Bond Boys freuen. Also ich würde es ihr gönnen, wenn da auch mal dann ein heißer Typ bei ihr landet. Das,
ja.
Warum nicht? Ja?
Ich meine, Greg Daniels hatte ja diesen großen Ursula Andres Ehrenauftritt. Ich meine, ja. In dem Fall war es James Bond, aber haben wir auch genommen, ja. Also so ist es ja nicht.
Ja, also ich bin mal wirklich gespannt, wie sie das, weil das ist jetzt abgeschlossen. Also du, im Nachhinein merkst du erstmal, okay, das war wirklich konzipiert als ein Reigen, der sich geschlossen hat. Und ich bin mal gespannt, jetzt kann es ja neu erzählt werden. Jetzt kannst du den James Bond 2.0 nehmen oder den 4.0 oder wie auch immer. Oder du gehst ganz zurück zu den Ursprüngen und lässt James Connery wieder auferstehen. Ich weiß es nicht. Aber da bin ich echt mal gespannt, was sie aus der Figur und der Serie machen. Ich bin wirklich gespannt, weil der letzte Teil so krass er ist und vor allen Dingen auch ewig lang, war es ein ganz toller Film.
Ja, sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir doch damit zum Ende und eine Sache möchte ich noch sagen, ja. Weil nochmal kurz Royals und Positives. Wer will, wir haben kurz vor Weihnachten ja, kann den Royals Weihnachtsgrüße schicken, der kriegt dann definitiv eine Antwort zurück. Also wer mal echte royale Karten im Kasten haben möchte, im Briefkasten, der kann das machen. Wir packen euch die Adressen zu den verschiedenen Königshäusern, wo ihr hinschreiben müsst, in die Shownotes. Dann könnt ihr das jetzt nochmal ausnutzen. Und was ich auch nochmal gerne erwähnen möchte, ist, wir haben diesen Jahr keinen, aber von letztem Jahr gibt es noch einen kleinen Adventskalender, den wir gemacht haben. Und da kann man die meisten Türchen sich auch noch anhören. Es sind ein, zwei aktuelle Dinge dabei, aber die meisten sind eigentlich, glaube ich, allgemeingültig, wenn es um so royale Traditionen geht oder auch etwas ja, interessantere Weihnachtsgeschenke, die sich die Celebrities so schenken. Also da könnt ihr auch gerne wieder mal reinhören. Und ansonsten, glaube ich, Eva, bleibt uns nur zu sagen, schöne Weihnachtsfeiertage, schöne Weihnachten an sich natürlich, beziehungsweise wenn ihr keine Weihnachten feiert, dann generell eine erholsame Zeit und guten Rutsch. Und wir hören uns im nächsten Jahr dann wieder.
Ganz genau. Und jetzt lassen wir erstmal die Queen feiern. Und wenn die Bilder von Sandringham kommen, dann sind wir wieder bereit für Analysen.
Genau.
So. Oh Mann, was für ein Jahr. Was können die wahrscheinlich auch sagen?
Ja, ich glaube, das
stell dir das mal vor.
Sagen.
Stell dir das mal vor, ich meine, was ist dieses Jahr alles passiert? Ich sag nur James Bond, sag ich schon, der auch, aber Prinz Philipp, boah.
Ja, ich glaube, das war so das Größte, das war so das Einschneidendste. Es gab noch ganz viele andere Dinge, aber ich glaube, das war wirklich so, weil damit halt tatsächlich eine, und die Queen ist jetzt so die letzte lebende Säule, aber damit hat sich halt auch eine Riege von Royals verabschiedet,
ne?
Die es heute halt so nicht mehr gibt. Also es ist jetzt schon so gut wie in allen Ländern die nächste Generation dran. Ich meine, gut, wir haben noch Norwegen und Schweden, aber ansonsten ist da nicht mehr so viel übrig, und Dänemark, aber ansonsten ist dann so viel nicht mehr übrig. Und so sehr ich die Skandinavier liebe, aber die Briten sind da schon ein bisschen glamouröser.
Ja, ja, und selbst Schweden ist auch schon jünger eigentlich, ne? Also das hast du.
Ja, die sind alle jünger, aber ich meine, alle jünger bedeutet, die sind auch schon in ihren 70ern und 80ern.
Ja, 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 aber ich meine, also so weißt du, so dieses wirklich aktiv den Zweiten Weltkrieg.
Ja, 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 absolut.
Da waren Margarete und oh Gott, wie heißt, es ist mir ein bisschen peinlich, aber
Sonja
König von Schweden?
Karl Gustav in Schweden, Harald in Norwegen und Margarete in Dänemark, ja, ja, ja.
Ja, die sind halt alle doch nochmal ein Stückchen jünger, in Anführungsstrichen.
Ja, so 10 Jahre oder 15.
Ja, aber das ist gerade, ich meine, das ist schon eine prägende Zeit gewesen, wenn du die als junger Mensch mitbekommst oder ob du die als Kind mitbekommst, ne?
Das ist richtig, ja, 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 mhm. Ja.
Von
apropos
daher
als
sagt man
kind,
ja.
Es gibt ja dieses Atlantic Crossing. Ich sage immer, das norwegische The Crown. Da wird ja ein bisschen aus dieser Kriegszeit erzählt. Und da geht es ja um Haralds Vater und Großvater, aber vor allen Dingen Vater. Und da sieht man ja auch den kleinen Harald da drin. Und da sieht man eben, der hat die Kriegsjahre zwar miterlebt, aber auch eben als kleiner Junge. Ja, das ist natürlich was anderes, absolut.
Ja, weil ich meine, die Queen, die hat
Ansprachen gehalten.
Die Land Rover hat die da geschraubt.
Ja, stimmt, richtig, ja, ja, ja.
Und Philipp war bei der Marine. Also das war dann schon auch nochmal eine andere Kiste irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Ach Gott. Naja, oh Gott, aber jetzt sind wir, schweifen wir wieder schon ab. Wir waren so positiv irgendwie. Also es gab viele Babys dieses Jahr. James Bond.
Alle möglichen Leute sind volljährig geworden. Es gab ganz viele Hochzeiten und ganz viele Jubiläen auch. Und jetzt, im Januar und Februar, gibt es wieder gefühlt 100.000 Geburtstage. Ich überlege auch gerade, wann sind die denn alle gezeugt, wenn die alle im Januar und Februar geboren werden? Im Sommer irgendwann, oder?
Ja, ja.
Dann, das müssen die Sommerfeste gewesen sein, auf der Riviera, auf dem Boot. Ja, also wir werden jetzt ganz viel zu berichten haben im nächsten Jahr und sind dann für euch wieder da. Und wie gesagt, bis dahin alles Gute.
Bis dahin gesund bleiben und eine schöne Zeit haben. Egal, ob man feiert oder nicht. Einfach genau. Mal ein bisschen durchschnaufen. Na?
Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Macht's gut. Bis dann. Ciao.